SWR 2 Leben. In der Mitte des Saals, der mit seinen großen Fenstern an eine Turnhalle erinnert, liegt eine weibliche Schaufensterpuppe. Ein Büstenhalter ist das einzige Kleidungsstück. Ein Bein ist ausgerenkt, ein Arm fehlt. Eindeutige Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Ein paar Meter weiter, drei Knochen und ein blutiges Seil. Dann verkohlte Knochenreste und eine Flasche, geschwärzt von einem Feuer, das im Hintergrund schwelt. Fünf Gestalten in Overalls mit Hauben, Masken, Handschuhen und Schuhüberzügen, alles in strahlendem Weiß. Sie stecken den Tatort ab. Die Seminarleiterin Patricia Bernardi gibt für jede Aktion Noten und trägt sie in ein Heft ein.
Das ist eine ziemlich komplexe Szene. Die verbliebenen Weichteile, die abgetrennten und die bereits verkohlten Knochen könnten Beweise für eine mutmaßliche Straftat liefern. Wir haben die Szene aufgebaut nach Fällen, die wir selbst bearbeitet haben und bei denen wir später feststellen mussten, dass die Spurensicherung so schlecht war, dass die Zuordnung von Knochenresten und Leichen zu widersprüchlichen Ergebnissen führte und viele Indizien verloren gingen.
Das Seminar am Sitz des argentinischen Teams für forensische Anthropologie in Buenos Aires richtet sich an Staatsanwälte, Richter und Gerichtsmediziner. Thema ist die Untersuchung von Femiziden, Morden an Frauen, weil sie Frauen sind. Argentinien hat, wie andere lateinamerikanische Länder auch, spezielle Gesetze und Vorschriften, aber die Beweismittelsicherung ist oft fehlerhaft. Gegründet wurde das argentinische Team für forensische Anthropologie von Clyde Snow, einem US-Amerikaner und Pionier bei der Anwendung archäologischer Techniken in forensischen Untersuchungen. Clyde Snow, bekannt geworden durch die Identifizierung der Überreste von Josef Mengele in Brasilien, kam 1984 nach Argentinien, als die Erinnerung an die Militärdiktatur noch ganz frisch war. Sein Beruf existierte dort nicht. Sein Vorhaben, eine Gruppe für die Identifikation tausender anonymer Leichen in Massengräbern zu bilden, wurde nur von einer Handvoll Anthropologie- und Archäologiestudenten unterstützt. Eine von ihnen war Patricia Bernardi.
Das Team wurde 1984 gegründet und drei Jahre später schon zu Auslandseinsätzen berufen. Mittlerweile waren wir in 55 Ländern auf 4 Kontinenten tätig. Eine besondere Rolle spielt aber immer noch die Arbeit hier in Argentinien. Unser Ziel war von Anfang an, alle Menschen identifizieren zu können, die während der Militärregierung anonym begraben wurden.
El Salvador, Kosovo, Osttimor, Ruanda. Das argentinische Team für forensische Anthropologie hat an vielen Orten gearbeitet, die mit Völkermord und Massakern in Verbindung gebracht werden. Sofia Egaña stieß 1999 zum Team. Sie war fasziniert davon, was man anhand von Skelettresten über ausgestorbene Kulturen, aber auch über Opfer von Straftaten erfahren kann. Ihr Einsatz in Ciudad Juárez in Mexiko war eine neue Dimension. Dort wurden zwischen 1993 und 2012 nicht weniger als 700 Frauen ermordet.
Wir befassen uns mit dem Verschwinden von Menschen und der Zuordnung von Leichen bei ethnischen und religiösen Konflikten, Bürgerkriegen und vor allem organisierte Kriminalität. Je komplexer die Kriminalität wird, desto komplexer wird unsere Arbeit. In den letzten Jahren haben wir verstärkt mit der gewaltsamen Tötung von Frauen zu tun, mit Feminiziden und mit der Identifizierung von Migranten, die auf der Route von Mittelamerika über Mexiko zur Grenze der USA verschwunden sind.
Sofia Egaña leitet heute das Seminar. Zusammen mit Patricia Bernardi. Einer der Seminarteilnehmer beruhigt eine Verwandte des Opfers, die durch die Absperrung zur Toten gelangen will. Das Rollenspiel spiegelt das Selbstverständnis des Teams wider. Die forensischen Anthropologen fühlen sich nicht dem Staat verantwortlich, sondern den Familien. Jeder Einsatz, jede Untersuchung, Exhumierung und Identifizierung schließt einen Bericht für die Angehörigen ein. Die Verantwortlichen für das Verschwinden von Personen sind in der Regel staatliche Akteure oder kriminelle Banden, die mit hohen Beamten zusammenarbeiten. Herkömmliche Gerichtsmediziner gehören Polizei oder Justiz an und stecken oft in einem Interessenkonflikt. Es sind immer die Familien, die die Nachforschungen vorantreiben und Informationen über die Vermissten liefern.
Wie es sich anfühlt, wenn ein Familienmitglied verschwindet, das ist unvorstellbar. Es ist grausam. Du kannst nicht trauern, du kannst nicht erfahren, was passiert ist. Er oder sie ist nicht hier, ist einfach weg. Ich arbeite mit Familien, die noch die Zahnbürste ihrer Lieben bereithalten. Bei den Müttern von Ciudad Juárez spielt es keine Rolle, ob es gerade passiert ist oder vor mehr als 30 Jahren. Das hat nichts mit dem zeitlichen Abstand zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass sich wie ein Schleier auf das Leben der Menschen legt. Abgesehen natürlich davon, dass die Person selbst ja tatsächlich verschwunden ist.
Je länger eine Person verschwunden bleibt, desto wahrscheinlicher wird, dass sie tot ist. Aber Gewissheit liefert erst der Fund der Überreste. Aber auch aus Gewissheit kann Ungewissheit werden. Aus einem Toten ein Verschwundener. Wie im Fall Che Guevara. Als Juan Martín Guevara am Morgen des 10. Oktober 1967 in Buenos Aires ein Foto der Leiche seines Bruders Ernesto auf dem Titel einer Zeitung sah, wusste er, dass die Nachricht, die schon oft verbreitet wurde, diesmal stimmte. Die Familie entschied, dass sein älterer Bruder, der Anwalt Roberto Guevara, in die kleine Stadt Valle Grande in Bolivien fliegen sollte.
Se reunió con Centeno, era el coronel. Centeno le dice, no hay cuerpo.
Er traf dort Centeno, einen Oberst, und er sagt, es gibt keine Leiche. Roberto sagt, nun, dann ist er auch nicht tot. Doch, er ist tot, es gibt keine Leiche, aber wir haben ihn identifiziert. Und weiter, wenn Sie erfahren wollen, wo die Leiche liegt und Sie sehen wollen, müssen Sie nach La Paz fahren und dort mit General Obando sprechen. Er fährt also nach La Paz und Obando sagt dasselbe zu ihm. Es gibt keine Leiche. Er soll in Valle Grande begraben oder verbrannt worden sein. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu sehen. Okay, sagt Roberto, wenn ich ihn nicht identifizieren kann, ist er für mich verschwunden. Es gibt keinen Toten. Er fährt zurück nach Argentinien und dort haben wir bereits aus Kuba die Information erhalten, dass es sich definitiv um ihn handelt.
Che Guevaras Körper blieb verschwunden. Dieses Verschwinden lassen wird zum Markenzeichen der lateinamerikanischen Diktaturen. Erst im November 1995, also fast 30 Jahre nach dem Tod Che Guevaras, enthüllt ein bolivianischer General, der an der Verfolgung und Hinrichtung des Revolutionärs und seiner Guerillakolonne beteiligt war, dass deren Überreste unter der alten Start- und Landebahn des Flughafens Valle Grande begraben liegen. Die bolivianische Regierung fordert ihn auf, die Stelle zu markieren. Drei Tage später ist Carlos Somigliana mit zwei weiteren Kollegen aus dem argentinischen Team für forensische Anthropologie mit Schaufeln in der Hand zur Stelle. Sie graben, aber sie finden nichts.
Das ist immer quälend. Ich kann dir ein Lied davon singen. Erst ist es ein Quadratmeter, dann sind es 10 Quadratmeter, dann sind es 10 Hektar und dann 100.
Für Kuba ist es eine Staatsaffäre. Die Regierung schickt eine Delegation von Wissenschaftlern. Die Argentinier, Mitglieder einer nichtstaatlichen, öffentlich und privat finanzierten Organisation, kommen und gehen nach ihren Möglichkeiten. Ein Georadar wird eingesetzt, um Anomalien unter der Erde anzuzeigen. Gitter werden gezeichnet und Gruben gegraben. Es entsteht eine belastbare Voruntersuchung, die mit Hunderten von Interviews mit Militärs und Anwohnern verglichen wird. Aus der täglichen Arbeitsroutine erwächst ein binationales Team, das nach und nach sterbliche Überreste von Guerillakämpfern außerhalb von Valle Grande exhumiert. Man weiß, dass der Leiche Che Guevaras die Hände abgeschnitten wurden, um die Fingerabdrücke zu überprüfen. Man weiß, dass er mit 6 seiner Gefolgsleute verscharrt wurde. Aber die Suche nach ihren Überresten dauert nun schon 1,5 Jahre. Die Argentinier kehren nach Buenos Aires zurück. Die Kubaner versuchen es ein letztes Mal an der alten Start- und Landebahn, wo die Suche begann. Am 28. Juni 1997 stoßen sie auf ein Skelett und dann auf ein weiteres. Und dieses, Skelett 2, hat keine Hände. Sie rufen die Argentinier an. Patricia Bernardi und Carlos Somigliana fliegen nach Valle Grande.
Ich hatte keine Zweifel, weil er dort lag, wo er liegen sollte. Ein Skelett wies alle Indizien auf, die zur Hoffnung Anlass gaben. Nicht nur, weil die Hände fehlten, auch weil es eine Jacke trug, die der Jacke auf dem letzten bekannten Foto von Che Guevara ähnlich war. Und weil es sich um eine Gruppe von Personen handelte.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Sediment so hart sein würde. Es war wirklich, als würde man Stein bearbeiten. Gut war, dass sich die Körper alle auf dem gleichen Niveau der Ablagerung befanden und ein wenig voneinander getrennt, was für den Archäologen sehr angenehm ist.
Super cómodo para el arqueólogo.
Staatliche Stellen mischten sich ein. Minister, Militärs, Journalisten. Der Druck war enorm von Medien und Politik.
Als der Moment kam, in dem die Überreste gehoben wurden, herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Da oben war eine Menschenmenge, aber es herrschte Stille. Alle warteten auf diesen Moment. Und alle unsere Bewegungen wurden begleitet vom der Fotoapparate. Und gleichzeitig war es still und andächtig wie bei einem Gottesdienst. Es war sehr mystisch.
Yo te diría que la primera intuición de eso no vino tanto por el significado histórico, sino cuando vi la actitud de los
Die Bedeutung des Moments wurde mir klar, aber erstmal nicht wegen seines historischen Gewichts, sondern als ich sah, wie die Kubaner Skelett 2 bargen. Ich erlebte eine religiöse Erfahrung, die mir fremd war. Sie hatten eine religiöse Erfahrung. Sie waren ergriffen bei dem Gedanken, das wäre Che. Ich sah eine Hand zittern, die nicht gezittert hatte, als sie an einem anderen Skelett arbeitete. Es war nicht dasselbe. Ich bin kein religiöser Mensch, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht die Sensibilität besitze, zu erkennen, wenn etwas Besonderes passiert. Ich bin auch kein Literat, nein. Aber die Atmosphäre war einfach sehr dicht. Und wie bei dichten Atmosphären nimmt man Klänge anders wahr. Das Zeitgefühl ist anders.
In ese momento era muy densa. Y como pasa con las atmósferas densas, viste, los sonidos son distintos, todo, el tiempo es distinto.
Después cuando estábamos haciendo el estudio de la chamarra había el tabaco del Che estaba dentro de uno de los bolsillos.
Später untersuchten wir die Jacke von Che. Ich steckte meine Hand in eine Tasche und zog eine Tabakbüchse hervor. Oh, schau. Es war bewegend. Manchmal sind es kleine Dinge, die dich überwältigen. Details, mit denen du nicht rechnest.
Alle Beweise, die die vorangegangenen Phasen nicht erbringen konnten, musste die Laboruntersuchung liefern. Oder auch nicht. Das ist der Ort, an dem man für letzte Sicherheit sorgen kann. Mit der DNA-Analyse ist es heute einfacher, für Gewissheit zu sorgen. Aber in diesem Fall lieferte der Gebissabdruck den Beweis. Der Gebissabdruck von Skelett 2 wurde mit dem Gebissabdruck von Ernesto Guevara verglichen. Und das gab Gewissheit.
Das ist natürlich in die Geschichte eingegangen. Aber es ist die gleiche Arbeit oder Untersuchung, die wir an jeden durchführen, dessen Identität unkenntlich gemacht und der heimlich begraben wurde. Wir geben ihm die Identität zurück und seiner Familie die Überreste zur Bestattung. Klar, bei Che wurde das alles eine Riesensache. Wir gaben die Überreste der Familie. Aber dann, Fidel bereitete einen Staatsempfang und ließ sie in einem riesigen Mausoleum in Santa Clara beisetzen.
Die Suche nach einem konkreten Ort, um den Tod eines geliebten Menschen zu betrauern, kann viele Jahrzehnte dauern. Aber auch wenn getötete Soldaten auf einem weiterhin von beiden Kriegsparteien beanspruchten Terrain liegen, wird es schwierig, ihre Überreste zu identifizieren.
19. April 1982. Liebe Eltern, ich hoffe, dass ihr, wenn euch diese Zeilen erreichen, genauso gesund seid wie ich. Mich trennen fast 2000 Kilometer von euch. Ich bin auf den Islas Malvinas. Ich will euch ein wenig darüber berichten, wie wir uns hier bei Dauerfrost und karger Kost durchschlagen. Ab und zu bekommen wir Hühnerfleisch vorgesetzt. Und manchmal schnappen wir uns das, was uns das Land, in dem wir uns jetzt schon seit 2 Wochen befinden, bietet. Aber noch bin ich bei guter Gesundheit. Und das ist die Hauptsache.
2 Monate später, am Tag der Kapitulation der argentinischen Truppen auf den Falklandinseln, wurde Andrés Aníbal Folk, der Autor dieser Zeilen, von einer britischen Rakete getötet. Aníbal, wie er zu Hause genannt wurde, war 19 Jahre alt und Wehrpflichtiger. Er wurde auf einem Soldatenfriedhof bei Darwin begraben, unter einer Tafel mit der Aufschrift »Argentinischer Soldat, nur Gott bekannt«. Anna Folk ist eine seiner 4 Schwestern.
Ich kann dich nicht für ein Interview treffen. Meine Ärztin hat mir davon abgeraten. Sie hat es mir verboten. Ich leide unter nervösen Hustenanfällen. Die treten bei mir 2 oder 3 Mal im Monat auf. Es geht mir nicht gut. Und meinen Schwestern auch nicht. Alles, was uns von dem Moment an, als wir die DNA-Proben ablieferten, bis heute passiert ist, zehrt an den Nerven.
Im Juni 2017 entnahm ein Team des Internationalen Roten Kreuzes, unterstützt von Mitgliedern des argentinischen Teams für forensische Anthropologie, Genproben von 123 argentinischen Soldaten, die anonym auf den Inseln begraben wurden. Im Genlabor des argentinischen Teams für forensische Anthropologie in Córdoba wurden die DNA-Proben der Soldaten mit denen ihrer Familien verglichen. Andrés Aníbal Folk ist einer von 105 bisher identifizierten Soldaten. Wenn etwas Vermutetes oder Verdrängtes Gewissheit wird, kann für die Familienmitglieder eine neue Lebensphase beginnen. Um das zu ermöglichen, muss der forensische Anthropologe aber die Leiche der Verschwundenen erstmal finden. Die argentinische Diktatur ließ betäubte Menschen aus Flugzeugen ins Meer werfen. Die Bosse der Drogenkartelle lassen Leichen mit Säure zersetzen, dann ist da nichts mehr zu finden. Doch noch immer werden Opfer bevorzugt in der Erde versteckt. Und die Erde ist das Element des forensischen Anthropologen, der im Liegen, Sitzen oder Knien in einer Grube arbeitet, die Erde mit Löffeln, Messern und Eimern entfernt, Knochen mit Bürsten reinigt, Projektile oder Medaillen findet, während er die Erde durch ein Sieb fließen lässt. Heute kann ein Team genetische Profile aus schlechten Proben erstellen und mit Drohnen und Infrarotkameras das finden, was verborgen liegt. Aus ihrer Arbeit mit mittelamerikanischen Banden und Drogenkartellen kennt Sofia Egaña auch die andere Seite der Medaille. Leichen oder abgetrennte Gliedmaßen, die an öffentlichen Plätzen freigelegt werden. Machtdemonstration auf Mafia-Art.
Parallel zu dieser dunklen Seite gibt es, wenn man es symbolisch oder spirituell betrachtet, eine ganz andere Seite, die des Lichts. der Solidarität. Denn so wie es Leichen und Überreste und verborgene Gräber gibt, gibt es die Menschen, die weiter nach ihren Lieben suchen, Verwandte, die ihr Leben der Suche widmen, der Verteidigung ihrer Rechte. So gehören zu meinem Alltag immer neben den dunkelsten Seiten auch die hellsten Seiten des Lebens.
Forensische Beweise sind endgültig. Sie beenden historische Kontroversen. Prämortem- und Postmortem-Vergleiche sowie DNA-Analysen dienen zur Identifizierung. Der Eintritt einer Kugel im Knochen gibt Hinweise auf Richtung und Entfernung des Schusses und oftmals auf die Todesursache. Vom argentinischen Team für forensische Anthropologie vorgelegte Beweise wurden im Prozess gegen die Militärjunta in Buenos Aires und vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag in Prozessen gegen Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien verwendet. Forensischer Anthropologe zu sein, ist kein Job. Es ist eine Lebenseinstellung. Tagsüber graben, nachts weinen. Das war Clyde Snows Motto, erinnert sich Patricia Bernardi.
Creo que es una de las partes más importantes de nuestro trabajo cuando uno puede notificar al familiar que se ha identificado.
Ich denke, es ist einer der wichtigsten Teile unserer Arbeit, dem Familienangehörigen mitteilen zu können, dass wir die Verschwundenen identifiziert haben. Und ihm nicht nur mitzuteilen, wie, sondern auch wann sie getötet wurden und wie sie begraben wurden. Man merkt, dass man in einer knappen Viertelstunde Antworten auf 40 Jahre Fragen gibt. Und manchmal wird mir bei all den Informationen, die ich gebe, klar, wie hart es ist, auch wenn ich noch so behutsam vorgehe. Es ist sehr hart. Und gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die Person anfangen muss zu trauern und sich einzugestehen, okay, so ist es.
Schädel, Schlüsselbeine, Wirbel, Oberschenkel. Wenn eine Leiche exhumiert wird, werden die 206 Knochen und 32 Zähne des Körpers angehoben und nummeriert. Sie werden im Labor gewaschen und das Skelett auf dem Labortisch zusammengesetzt, Geschlecht und Alter bestimmt. Spuren von Leben und Tod. Verwandte von Verschwundenen, die ihre Identität wiedererlangt haben, streicheln die Knochen, berühren sie, küssen sie, reden mit ihnen. Einige Hinterbliebene sagen, dass ihnen bis zur Beerdigung die geliebten Menschen im Schlaf erschienen sind.
Auch wenn diese Arbeit sehr schwer fällt, wird sie immer angenommen. Ich denke, dass es wichtig ist, zu wissen und mit der Wahrheit zu leben. Das Leben mit einem Fragezeichen ist quälend. Daran orientieren wir uns in unserer Arbeit. Unser Ziel ist zu sagen, hier, das ist dein Kind. Die Todesursache ist folgende. Und hier hast du die sterblichen Überreste, um sie zu beerdigen, wie du es möchtest.